Wir leben ja im Westen in einer besonderen Zeit, nicht nur wegen der Pandemie und der Dinge, die damit verbunden sind, sondern auch, weil wir Verfolgung seit 100, 200 Jahren eigentlich nicht mehr kennen. Seit sich der Gedanke durchgesetzt hat, von Friedrich dem Großen, der gesagt hat, ach, wisst ihr, Religion ist mir doch eigentlich egal, soll doch jeder auf seine Art und Weise selig werden, hat sich dieser Gedanke der Religionsfreiheit durchgesetzt und da sind wir ja auch dankbar. Und ich meine, wisst ihr, wenn wir belächelt werden vielleicht mal, wenn wir irgendetwas von unserem Glauben sagen, oder so, ich wage nicht, das als Verfolgung zu bezeichnen, wenn wir wissen, was andere Menschen in dieser Hinsicht erleiden müssen. Vielleicht ist unsere Verfolgung auf ganz anderem Gebiet. Vielleicht ist es nicht die Verfolgung, die uns vom Glauben wegbringen will, sondern der Wohlstand. Jesus hat einmal vom trügerischen Reichtum gesprochen. Vielleicht ist das unsere Verfolgung, die wir gar nicht merken, dass wir da verfolgt werden vom Reichtum. Aber jedenfalls muss kaum jemand in unseren Breitengraden um sein Leben fürchten, weil er Christ ist, es sei denn, es ist jemand, der zum Beispiel von Afghanistan herkommt, und manchmal selbst hier nicht sicher ist vor Verfolgung. Das gibt es auch. Das dürfen wir nicht vergessen. In den Flüchtlingsheimen und so, da hört man manchmal Dinge, dass es Menschen, die konvertiert sind, die vorher Moslems waren oder auch als Christen schon gekommen sind, dass die manchmal eine ganz schöne Portion an Verfolgung erleben müssen. Das 20. und 21. Jahrhundert, vor allem das 20. Jahrhundert, ist das Jahrhundert der Verfolgung. Das hat schon in meiner Studienzeit vor über 40 Jahren, stand das in meinem Kirchengeschichtsbuch. Es sind nicht so viele Christen umgekommen in den Anfängen, als das im Römischen Reich wegen ihres Glaubens, wie im 20. Jahrhundert. Denken wir an die ganze kommunistische Verfolgung, die da war, wo ganz viele Menschen um ihres Glaubens willen das Leben verloren haben. Und auch heute noch, südlich der Sahara, kommen ganz viele Menschen um wegen ihres Glaubens. Afghanistan ist ja im Moment aktuell, oder der Irak. Ich habe gelesen, 2020, also im letzten Jahr, sind 4.000, nach den Statistiken, die man hat, 4.761 Christen um ihres Glaubens ums Leben gekommen, 90% davon südlich der Sahara. 2.813 inhaftierte Christen, 1.710 entführte und vermisste Christen. Stellen wir uns vor, es wäre nur jemand aus unserer Gemeinde würde entführt wegen ihres Glaubens und wir wüssten nicht, wo die Person wäre, wie wir da beten würden. Und weltweit waren es 2020 1710 Menschen. Was sagt die Bibel zum Thema Verfolgung? Ich habe heute Morgen drei Punkte. Erstens eine Feststellung, zweitens eine Ermutigung und drittens eine Aufgabe. Zum Thema Verfolgung ist mir aufgefallen im 1. Thessalonicher Brief, der ist ja gerade in der Bibellese, diejenigen, die sich nach der Bibellese richten, lesen gerade den 1. Thessalonicher Brief und da ist mir aufgefallen, wie dort schon Paulus Verfolgung erwähnt. Der 1. Thessalonicher Brief, ich habe eine Karte mitgebracht, ihr seht hier das Griechenland, Türkei, Und hier das Detail, Thessaloniki liegt hier in Nordgriechenland. Es war vermutlich der zweite Brief, der uns überliefert worden ist von Paulus. Der erste ist meiner Ansicht nach, aber da gehen die Meinungen auseinander, war der Galaterbrief. Und der erste Thessalonicher Brief ist der zweite Brief, den Paulus geschrieben hat, beziehungsweise muss sagen, der uns überliefert worden ist. Es sind ja nicht alle Briefe des Paulus erhalten geblieben. Alleine aus dem 1. und 2. Korintherbrief merken wir, er hat nicht zwei, sondern mindestens vier Briefe an die Gemeinde in Korinth geschrieben, aber zwei sind nicht erhalten geblieben. Er hat offenbar auch einen Brief an Laodicea geschrieben. Das ist Laodicea, liegt hier da, östlich von Ephesus. Er hat, und ist auch nicht erhalten geblieben. Von den erhalten gebliebenen Briefen des Paulus ist der erste Thessalonicher Brief vermutlich der zweite. Er wurde so etwa um Jahr 49 herum geschrieben. Man kann die Jahrzahlen relativ genau heute angeben, aufgrund von Funden, die man gemacht hat. Was schreibt Paulus an die Christen in Thessalonich? Vielleicht muss ich das noch kurz sagen. Paulus war ja da in Philippi im Gefängnis, wurde geschlagen, ging dann nach Thessalonich, erlebte dort Wiederverfolgung, musste nach kurzer Zeit, wir wissen nicht wie lange, vielleicht nach 2 Monaten, genau können wir es nicht sagen, er war nicht lange in Thessalonich. Thessalonich war die Hauptstadt der Provinz Mazedonien hier, er hat die Provinzhauptstädte aufgesucht und musste dann weitergehen nach Beröa. Ist ein bisschen falsch eingezeichnet, aber ist ja egal. Und ist dann nach Athen und hier in Korinth ist er dann 1,5 Jahre geblieben. Und diesen Christen in Thessalonich schreibt er: Brüder und Schwestern, ihr habt euch ein Beispiel genommen an den Gemeinden Gottes in Judäa, die zu Christus Jesus gehören. Denn eure Landsleute haben euch Leid zugefügt. Und genau das gleiche Leid haben die Gemeinden in Judäa von den Juden dort erfahren. Die haben schon Jesus den Herrn getötet, ebenso wie die Propheten. Und uns haben sie verfolgt. Paulus schreibt also diesen Christen: Liebe Brüder und Schwestern, ihr wisst, dass Christsein mit Verfolgung verbunden sein kann. Die Gemeinden in Judäa haben das erlebt und jetzt habt ihr es auch erlebt. Und er schreibt ihnen weiter: So schickten wir Timotheus, er sollte euch im Glauben stärken und ermutigen. Denn niemand soll durch die gegenwärtige Verfolgung im Glauben verunsichert werden. Ihr wisst doch selbst, dass sie uns auferlegt ist. Schreibt Paulus den Christen: Ihr wisst selbst, dass Verfolgung uns auferlegt ist. Denn schon als wir bei euch waren, haben wir euch vorausgesagt, man wird uns verfolgen. Und wie ihr wisst, ist es genauso gekommen. Das ist der Grund, weshalb ich jemanden geschickt habe. Denn ich war besorgt, dass der Versucher euch auf die Probe stellt, dann wäre unsere Mühe vergeblich gewesen. Also Paulus schreibt diesen Thessalonicher Christen nicht ein Wohlstandsevangelium, wisst ihr, wenn man Christ wird, sind alle Probleme vorbei. Sondern Christ werden heißt bereit sein für Verfolgung. Das ist was Paulus den Christen in Thessalonich geschrieben hat. Aber auch sonst finden wir das im Neuen Testament immer wieder, dass für Paulus Christsein und Verfolgung zusammengehörte. Apostelgeschichte 14, 22, da ist er im Innern der Türkei, überall machten sie den Jüngern Mut und ermahnten sie, unbeirrt am Glauben festzuhalten. Nach Gottes Plan werden wir durch große Not hindurch schließlich in das Reich Gottes gelangen. Es ist interessant, wie Paulus das Evangelium gepredigt hat und den Christen gesagt hat, ihr werdet für Verfolgung leiden. So hat ja auch Jesus gesagt, wir sollen uns die Kosten überlegen, die das Christsein mit sich bringt. wir hier im Westen scheinen solche Gedanken, solche Überlegungen nicht machen zu müssen. Schon im Alten Testament heißt es, wer nach Gottes Willen lebt, der erfährt viel Leid. Luther hat übersetzt, der Gerechte muss viel leiden. Wenn ich solche Sätze lese, frage ich mich manchmal, ist das wahr? Ich frage mich, wo muss ich leiden? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wo muss ich leiden, weil ich ein Jesus-Nachfolger bin? Aber auch Jesus hat es vorausgesagt. Kein Diener ist bedeutender als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Und Matthäus 16, 24 sagte Jesus zu seinen Jüngern, wer mit mir kommen will, darf nicht an seinem Leben hängen. Er muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir auf meinem Weg folgen. Ich frage mich, haben wir im Westen wenig Verfolgung, weil wir es mit der Jesus-Nachfolge zu wenig ernst nehmen? Weil wir zu wenig für Jesus einstehen? Ich habe keine Antwort auf die Frage. Es ist nur interessant, ich habe gehört von Christen aus dem Osten, die gesagt haben, zur Zeit der kommunistischen Diktatur, als wir leiden mussten, als wir verfolgt wurden, als Familienväter jahrelang in Gefängnissen waren, in Arbeitslagern, da war unser Glaube lebendiger. Ich denke, unsere Not hier im Westen liegt daran, es ist zu leicht, zu einfach, als Christ zu leben. Vielleicht ist das unser Teil an Verfolgung. Und dann macht es mir manchmal Mühe, wenn Christen fast ein bisschen panikartig reagieren, wenn von staatlicher Seite irgendwelche Verordnungen kommen, wo man dann merkt, ja, da wird man als Christ ein bisschen eingeengt. Das ist ja zum Beispiel das Problem manchmal auch bei sozialen Werken, bei Sozialwerken, dass die religiös neutral sein müssen. Und wehe, wenn zu viel herauskommt, dass da Christen mitarbeiten, dann kann der Staat unter Umständen den Geldhahn zudrehen und dann ist die Arbeit fast nicht mehr möglich, es sei denn, wir Christen würden gewaltige Opfer bringen, finanzieller Art. Und manchmal habe ich ein bisschen Mühe, wenn wieder irgendwelche solche Bestimmungen da diskutiert werden im Parlament oder so, dass dann Christen fast panikartig reagieren. Wir sollten nicht nur dann aufstehen und uns Sorgen machen, wenn es uns an den Kragen geht. Ich denke, Religionsfreiheit ist ein ganz wichtiges Gut und wir sollten uns auch für andere einsetzen, dass da nicht irgendwelche Restriktionen kommen, nicht nur, wenn es uns an den Kragen geht. Und zudem, Jünger Jesu sollten sich freuen, wenn sie um Jesu Willen leiden müssen. Ich habe gestern einen Vers gefunden im Lukas-Evangelium. Glückselig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen, aus eurer Gemeinschaft ausschließen, beschimpfen oder euren Namen in den Schmutz ziehen, weil ihr zum Menschensohn gehört, also weil ihr Christen seid. Ja, freut euch, wenn das geschieht. Und diesen Satz springt vor Freude, habe ich noch nie gelesen. Ich glaube, der stand bis gestern Abend gar nicht in meiner Bibel. Springt vor Freude, sagt Jesus, seht doch, euer Lohn im Himmel ist groß. Ich denke, wir sollten nicht panikartig reagieren, wenn irgendwelche staatlichen Einschränkungen kommen. Jesus hat gesagt, springt vor Freude, freut euch darüber. Und vor allem sollten wir nicht nur dann reagieren, wenn es uns Christen an den Kragen geht, sondern, wie gesagt, die Menschenwürde, dass jeder Mensch ein Geschöpf Gottes ist, da sollten wir uns einsetzen, und zwar eben nicht nur, wenn es um uns geht. Wisst ihr, ich sehne mich nicht nach Verfolgung. Also ich habe bis jetzt jedenfalls nichts davon gespürt. Aber warum sollte sie nicht auch über uns kommen? Für viele Christen ist das Normalzustand auf dieser Welt. Das war der erste Punkt. Also der erste Punkt, Feststellung, die Bibel spricht davon, dass Christsein mit Verfolgung verbunden ist. Da passiert nichts Außergewöhnliches, wenn solche Dinge auch bei uns wieder geschehen. Der zweite Punkt ist eine Ermutigung. Jesus hat gesagt zu Petrus, du bist Petrus, auf diesen Fels werde ich meine Gemeinde bauen. Noch nicht einmal die Macht des Todes wird ihr etwas anhaben können. Ganz kurz zu diesem Vers, der wird ja von katholischer Seite stark gebraucht, um zu zeigen, eben Jesus hat die Gemeinde auf Petrus gestellt und Petrus war der erste Papst und so weiter und so weiter. Ich glaube nicht, dass das die richtige Auslegung ist. Ich glaube nicht, dass Jesus Petrus ein solches Gewicht geben wollte. Ich denke, dass Petrus hier angesprochen wird als quasi der Sprecher der Jünger. Und dass Jesus letztlich alle Jünger gemeint hat. Weil Epheser 2, Vers 20 heißt es, dass die Gemeinde Jesu gebaut ist auf den Grund der Apostel und Propheten. Und in der Offenbarung lesen wir von dieser goldenen Stadt, dass sie erbaut ist auf Grundsteinen und auf diesem Grundstein stehen die Namen der 12 Apostel. Ich glaube, Jesus wollte damit sagen, auf euch Jünger will ich meine Gemeinde bauen, weil alles, was wir wissen über unseren Glauben, wissen wir durch die Jünger. Jesus hat nichts aufgeschrieben. Wenn die Jünger uns nicht richtig berichtet haben über Jesus, dann wackelt alles. Und so, denke ich, ist das zu verstehen. Aber das ist also zum ersten Punkt. Auf diesen Fels, da meint Jesus auf das Fundament der Jünger, auf das Zeugnis der Jünger, hat Jesus seine Gemeinde gebaut und baut sie noch. Und noch nicht einmal die Macht des Todes wird ihr etwas anhaben können. Also man kann zwar die Gemeinde Jesu umbringen, man kann die Christen umbringen, aber das wird das Werk Gottes, das nicht irgendwie unmöglich machen. Jesus hat gesagt, niemand kann euch aus meiner Hand reißen. Oder wir haben es auch gelesen heute Morgen, Matthäus 11, wo Jesus gesagt hat, kommt her zu mir alle. Und es ist interessant, er sagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Manchmal denke ich, wie liest das ein Christ in Korea? Wenn wir Mühe haben zu verstehen, dass Christsein mit Verfolgung verbunden ist, das ist für einen Christen in Korea kein Problem. Und dass sein Joch sanft ist und seine Last leicht, da haben wir kein Problem, das zu lesen. Aber wie liest das ein Christ in Nordkorea? Ich frage mich, ich weiß es nicht. Ich weiß nur noch, ich habe vor vielen Jahren ein Buch gelesen von einem russischen Soldaten, der um seines Glaubens willen sehr, sehr viel leiden musste. Und er ist am Schluss auch umgebracht worden. Ein russischer Soldat. Und er beschreibt einmal, wie er in einen Kühlschrank oder fast in einen Gefrierschrank eingesperrt wurde. Also eiskalt. Nicht nur, weil das Wetter draußen kalt war, sondern auch sonst. Und er sagt, er hätte die Nähe Jesu nie so verspürt wie da. Und etwas Ähnliches habe ich gerade gelesen von einem nordkoreanischen Christen, der durch ganz viel Leid musste und der am Glauben zu zweifeln begann, wo ist denn eigentlich Gott in meiner Not? Und er hört, nach langer Zeit der Verfolgung kam er irgendwie an einen Punkt, also ich glaube mit Gott, da stimmt etwas nicht, ich glaube, der ist gar nicht da. und er hört die Stimme Gottes, ich weiß nicht wie, ob er akustisch oder so, und Gott sagt zu ihm, ich bin die ganze Zeit bei dir gewesen. Ich denke, das darf uns Mut machen, wenn wir so Erlebnisse von Christen lesen, die verfolgt wurden, wie die die Nähe Gottes erfahren haben. Oder noch einmal dieser russische Soldat, der einmal zur Strafe im Winter in der Sommeruniform draußen Wache schieben musste. Und dann kamen die Offiziere, wollten schauen, wie es dem geht, dick eingehüllt in Pelzmäntel. Und der steht da in Sommeruniform und schlottert nicht. Das kann Gott machen, wisst ihr. Das ist so gewaltig und da dürfen wir uns darüber freuen. Ich denke, dass die verfolgten Christen Gottes Gegenwart in einer Art und Weise erleben, wo wir es wahrscheinlich, ich kann nicht sagen, nicht nötig haben. Wir hätten es auch nötig, aber wir leben es einfach oft nicht so. Jedenfalls ich nicht so in dem Maß. Die Offenbarung ist ja ein Buch, das macht den Christen, sollte den Christen Mut machen in der Zeit der Verfolgung. Die Offenbarung wurde so gegen Ende des ersten Jahrhunderts geschrieben, wo langsam die Verfolgung, die Christenverfolgung anfing. War zwar schon zur Zeit des Paulus, aber da hatte sie noch eine andere Ausrichtung, kam vor allem von den Juden. Nachher kam auch der römische Staat und hat die Christen verfolgt. Und die Offenbarung sollte den Christen Mut machen, dass sie nicht weich werden in diesen Schwierigkeiten, denen sie drinstehen. Ich verstehe die Offenbarung nicht so, wie das manche tun, als eine Prophetie auf die Zeit des Antichristen. Sondern ich glaube, dass die Offenbarung die Zeit beschreibt zwischen Jesu Himmelfahrt und seiner Wiederkunft. Und alle diese Bilder sollen uns zeigen, das gehört zum Christsein, Verfolgung gehört zum Christsein. Und sie will letzten Endes Mut machen. Und da habe ich zeige ich euch ein paar Verse aus Offenbarung Kapitel 12. Da heißt es, der Drache sah, dass er auf die Erde hinabgestürzt worden war. Mit dem Drachen ist der Teufel gemeint. Vorher geht ein Kampf im Himmel wird ein Kampf im Himmel beschrieben und der Teufel wird auf die Erde geworfen. Ich persönlich denke, das war an Karfreitag. Dort ist der Teufel auf die Erde geworfen worden. Da verfolgte er die Frau, die den Jungen geboren hatte. Mit der Frau, denke ich, ist niemand anders als das Volk Gottes gemeint. Zuerst einmal das Volk Israel und mit dem Jungen ist Jesus gemeint. Jesus kam aus dem Volk Israel und die Frau ist letztlich das Volk Gottes, Alten und Neuen Testaments. Aber die Frau, da verfolgte er die Frau, die den Jungen geboren hatte, aber die Frau erhielt die beiden Flügel des großen Adlers. So konnte sie in die Wüste fliegen. Dort wird sie 3,5 Jahre lang mit Nahrung versorgt, in sicherer Entfernung von der Schlange. Und die Schlange spuckte aus ihrem Maul einen Strom von Wasser hinter der Frau her. Der Strom sollte die Frau fortreißen. Da merken wir, das ist ein Bild. Eine Schlange kann nicht so viel Wasser spucken, dass es eine Frau fortreißt. Aber wir verstehen, Gott will sagen, Jesus will sagen, diese Schlange, der Teufel, der bringt diese Frau in Bedrängnis, wie ein Strom von Wasser. Der Strom sollte die Frau fortreißen, aber die Erde half der Frau, sie öffnete sich und verschluckte den Strom, den der Drache aus seinem Maul spuckte. Da wurde der Drache zornig über die Frau. Er machte sich auf, um Krieg zu führen gegen ihre übrigen Nachkommen. Das sind alle, die an Gottes Geboten festhalten und bereit sind, als Zeugen für Jesus einzutreten. Ich glaube, hier wird die Zeit, nicht die Zeit des Antichristen beschrieben mit diesen 3,5 Jahren, sondern die 3,5 Jahre, das kommt immer wieder in der Offenbarung vor. Und ich denke, da ist symbolisch gemeint die Zeit zwischen Himmelfahrt und der Wiederkunft Jesu. Und wenn es heißt, die Frau sei in die Wüste geflogen, da ist mir in den Sinn gekommen, dass die Evangelischen in Frankreich zwischen 1685 und 1787 sich als Kirche in der Wüste bezeichnet haben. 1685 wurde das Toleranzedikt aufgehoben, das den Evangelischen erlaubte, als gleichberechtigte Bürger in Frankreich zu leben. Und 100 Jahre wurden die Evangelischen verfolgt, die Hugenotten, werden das so bezeichnet. Und diese Kirche hat sich als Kirche in der Wüste bezeichnet. Die haben sich in Wäldern versammelt, sie haben sich in Höhlen versammelt. Es gibt in Südfrankreich verschiedene Museen und eines heißt Le Musée du Désert, das Museum der Wüste. Ich würde gerne mal hingehen. Wer kommt mit? Würde ich gerne mal sehen dort. Die haben wirklich unwahrscheinlich gelitten, diese Kirche. Und ich vermute, aber das habe ich nicht bestätigt gefunden, dass sie sich darum als Kirche in der Wüste bezeichnet haben, weil sie sich auf diesen Vers bezogen haben, auf diese Verse, dass die Frau, die in die Wüste geflohen ist, verfolgt wurde von der Schlange, aber sie konnte nicht ihr Werk ausführen. Ich denke, das sind so Verse in der Offenbarung, die uns zeigen, Gott hat seine Hand über der Gemeinde. Es wird dem Teufel nicht gelingen, sie auszurotten. Keine Chance. Ich denke, dass Matthäus 16, 18, wo es heißt, die Macht des Todes, oder Luther hat übersetzt, das ist näher beim Griechischen, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen, dass das nicht für die einzelne Gemeinde gilt, sondern für die Gesamtgemeinde. Wir dürfen uns als Gemeinde hier nicht auf dieses Wort versteifen und sagen, Gott hat versprochen, dass die Gemeinde weiter besteht. Wir wissen von vielen Gemeinden, die sind eingegangen. Nordafrika war einmal christlich und die Gemeinden sind verschwunden unter dem islamischen Sturm. Warum auch immer. Der Schwerpunkt des Evangeliums hat sich dann von Nordafrika nach Europa verlegt und ins Oströmische Reich. Heute kann man sagen, sieht es so aus, wie wenn sich der Schwerpunkt des Christentums von der westlichen Welt nach Afrika verlegt, nach Südamerika. Da spürt man viel mehr von Aufbruch, von Menschen, die zum Glauben kommen. Eine ganz andere Situation. Also Jesus hat nicht versprochen, dass er jede einzelne Gemeinde bewahren wird. Darauf dürfen wir uns nicht stützen. Aber Jesus hat gesagt, es wird nicht gelingen, die Gemeinde Jesu weltweit auszurotten. So wie Experten vermuten, dass wir das Covid-19-Virus nicht ausrotten werden können und mit noch so viel Impfungen, wie das bei anderen Krankheiten offenbar möglich war, so ist es auch mit der Gemeinde Jesu. Die ist nicht auszurotten. Man kann zwar einzelne Gemeinden oder so ganze Gebiete verfolgen, aber es wird nicht ausrottbar sein. Schon der Kirchenvater Tertullian hat einmal gesagt, ich lese es lateinisch, damit ihr merkt, dass ich auch Latein kann. Sanguis martyrum semen christianorum, das heißt, das Blut der Märtyrer ist der Same des Christentums. Mit anderen Worten, ihr könnt noch so viele Christen umbringen, ihr Blut wird dazu dienen, dass umso mehr Menschen Christen werden. Das war die Aussage. Also, wir dürfen einfach ermutigt sein. Gott hat uns nicht versprochen, dass er uns durch eine schwere Verfolgung persönlich durchbringen wird. Viele Christen müssen sterben, um ihres Glaubens willen. Aber die Gemeinde Jesu wird nicht ausrottbar sein. Bis zum Ende der Zeiten nicht. Dritter Punkt, wir haben einen Auftrag. Und dieser Auftrag sieht so aus, Paulus hat das im Kolosserbrief geschrieben, denkt an mich und daran, dass ich in Haft bin. Er hat diesen Brief vermutlich aus der Gefangenschaft in Rom geschrieben Und er bittet darum, mit dem daran denken, meint er nicht einfach, danket daran, gell? Sondern betet für mich. Denkt daran, dass ich in Gefangenschaft bin und vergesst mich nicht. Hebräerbrief habe ich vor kürzlich mal erwähnt in einer Predigt. Denkt an die Gefangenen, als ob ihr mit ihnen im Gefängnis wärt. Denkt an die Misshandelten, denn auch ihr lebt noch in eurem Körper. Letzter Satz ist ein bisschen schwierig zu verstehen. Vermutlich ist gemeint, denkt daran, dass ihr ja selber Verfolgung erlebt habt. Ihr wisst ja, was es bedeutet. Und weiter. Das geht aus dem Hebräerbrief hervor. Da heißt es, ihr habt mit den Gefangenen gelitten und wenn man euch euren Besitz geraubt hat, habt ihr das mit Freuden ertragen. Also diese Christen, die hatten selber Verfolgung erlebt. Steht zwar im Hebräerbrief, es ist niemand umgekommen, es ist niemand gestorben, aber ihr habt Verfolgung erlebt. Mindestens Besitz hat man euch geraubt. Und der Hebräerbriefschreiber schreibt, Menschen, die selber Verfolgung erlebt haben, ihr wisst es ja, wie es ist, wenn man verfolgt wird. Darum denkt an die, die auch verfolgt werden. Und vielleicht ist das unser Problem heute. Wir haben Verfolgung noch nicht erlebt, so. Oder wenigstens vielleicht Istvan, der in Ungarn war, könnte vielleicht etwas anderes erzählen, oder? Oder auch Measa und Selam, ihr könntet vielleicht auch etwas anderes erzählen als wir. Also ich habe jetzt von uns gesprochen, oder? Wir wissen irgendwie gar nicht so recht, was Verfolgung ist und deshalb können wir uns vielleicht nicht so richtig in die hineinfühlen, die Verfolgung erleben müssen. Was können wir tun? Ich denke, das Erste ist beten. Paulus hat nichts anderes erwartet mal, als dass man für ihn betet, weil er war Kolossea, ist in der Türkei, er war in Rom, also viel anders als beten konnte man nicht tun, aber er war froh gewesen oder hat darum gebeten, dass man für ihn betet. Hier eine Karte, wo man sieht, wo die Verfolgung am schlimmsten ist. Nordkorea an erster Stelle, an zweiter Stelle Afghanistan, an dritter Stelle Somalia, an vierter Stelle Libyen, an fünfter Stelle Pakistan und an sechster Stelle Eritrea, Measa und Selam kommen von dort und könnten vielleicht einiges davon erzählen. Da ist die Verfolgung am schlimmsten. Da werden Christen am stärksten verfolgt. Und was wir machen können, ist einfach für sie beten. Und da gibt es Hilfen, zum Beispiel von Open Doors. Die haben einen Gebetskalender auf ihrer Homepage. Ich habe jetzt das Gebetsanliegen von gestern. Da heißt es, Auszug aus dem Gebet eines einheimischen Christen, Herr, während wir vom Tod umgeben sind, fällt es uns schwer, die Zukunft zu sehen. Die Bibel sagt, dass die Regierung auf deinen Schultern ruht. Aber diese Regierung ist böse. Hilf uns zu lieben, zu vertrauen und zu hoffen, wenn es unmöglich erscheint. Ich denke, das ist ein Gebet, das uns helfen kann, zu sehen, wie wir für die Verfolgten beten können. Ich werde nachher noch etwas dazu sagen. Beten für die Verfolgten, das kann man zu Hause tun mit diesem Gebetskalender. Es gibt von Open Doors so einen Gebetskalender für jeden Monat, für jeden Tag ein Gebetsanliegen. Und meine Frau und ich beten normalerweise nach dem Nachtessen für die verfolgten Christen. Und gestern haben wir begonnen, ich habe gedacht, das könnten wir eigentlich machen, jeden Abend. Das ist nur so ein kurzer Satz. Eben genau das Gebet war gestern Abend dran, dass wir uns bewusst machen, aha, so können wir für die verfolgten Christen in Afghanistan beten. Wir können auch in der Gemeinde beten und sollten es auch tun. Und vielleicht möchte sich jemand von euch zum Anwalt der verfolgten Christen machen. In der Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin, gab es einen Bruder. Wenn der im Gottesdienst war, das war er immer, wenn ihn nicht gerade Dienst auf der Lokomotive hatte, wenn der zu beten begann, und ich meine, er hat fast immer gebetet, wenn er da war, er hat eine Gebetsgemeinschaft, da wusste man schon, wofür der Mann betet. Wenn Hans Lüscher seinen Mund aufgetan hat, wusste man, er betet für die Regierung. Da mussten nicht alle anderen auch noch für die Regierung beten, aber da war einer in der Gemeinde, der hat sich zur Aufgabe gemacht, ich bete in der Gebetsgemeinschaft für die Regierung. Vielleicht ist jemand da, der sagt, ach, das möchte ich auch. Also wenn wir Gebetsgemeinschaft haben am Sonntagmorgen im Gottesdienst, ich möchte für die verfolgten Christen beten. Damit am Schluss alle wissen, also wenn der Max oder die Marie zu beten beginnt, man weiß schon, was kommt. Nicht negativ, oder? Sondern positiv. Aha, sie oder er denkt wieder mal an die verfolgten Christen, die wir so leicht vergessen. Wir können uns informieren. Christian Solidarity International ist eine weitere Gruppe, ein Werk, das sich für Verfolgte einsetzt. Auch nicht nur für Christen, und ich fände das richtig. Es werden nicht nur Christen verfolgt. Christen werden am meisten verfolgt, aber wir sind auch die größte Gruppe. Die setzen sich ein für Religionsfreiheit. Und im Mitteilungsblatt kommt immer so eine Karte, wo man, die adressiert ist, hier an, oh, jetzt merke ich gerade, da hätte ich mich noch genauer auseinandersetzen sollen. Ich muss es anders sagen, ich habe hinten einen Brief aufgelegt an den indischen Staatspräsidenten via indische Botschaft. Und Christian Solidarity International versucht immer wieder Christen zu motivieren, dass sie schreiben an Regierungen oder auch an verfolgte Christen. Jetzt bin ich gerade unsicher, ob das ein verfolgter Christ ist. Wenn diese Leute ins Gefängnis viel Post bekommen, dann merkt die Regierung, aha, da ist einer, den kennt man auf der ganzen Welt. Mit dem können wir nicht einfach machen, was wir wollen. Das ist nicht einfach Gefangener 287, sondern der bekommt ganz viel Post, ganz viele Menschen auf der Welt wissen, der oder die ist im Gefängnis. Und das ist eine Möglichkeit, wie wir Menschen helfen können, Verfolgten helfen können. Für Verfolgte beten, ich denke, wir können dafür beten, dass sie standhaft bleiben, könnten beten, dass sie ein Zeugnis für Jesus sind, dass Menschen durch sie und die Art und Weise, wie sie Verfolgung ertragen, wie sie sich verhalten, dass sie ein Zeugnis sein können, dass sie Hilfe von uns westlichen Christen bekommen. Was wir noch tun können, Briefe schreiben, unterschreiben, CSI-Karten versenden, Hilfswerke unterstützen. Und letzter Satz, müsst ihr mit Vorsicht genießen, aber ich habe mir überlegt, so wie Paulus den Timotheus nach Thessalonich geschickt hat, um die Christen dort zu ermutigen, frage ich mich, ob es wohl möglich wäre, dass wir verfolgte Christen besuchen könnten. Also das ist nur so ein Gedanke, der mir gestern Abend kam. Also da müsste man sich mit Hilfswerken und solchen Leuten, die sich da auskennen, absprechen. Also jetzt nicht einfach nach Afghanistan reisen und schauen, ob man da verfolgte Christen sieht. Aber ich habe mir überlegt, ob das eine Hilfe sein könnte für verfolgte Christen. Ich habe versucht, heute drei Dinge euch weiterzugeben. Erstens Feststellung, Jüngern Jesu ist Verfolgung vorausgesagt. Wir leben hier im Westen seit rund 200 Jahren in einer ganz besonderen, in einer außergewöhnlichen Situation. Den meisten Christen geht es nicht so wie uns. Zweitens eine Ermutigung, die Gemeinde Jesu ist unausrottbar. Man kann uns zwar das Leben nehmen, aber wie Tertullian gesagt hat, das Blut der Märtyrer ist der Same des Christentums. Und wir haben eine Aufgabe, sich für Verfolgte einsetzen, zum Beispiel durch Gebet, durch Schreiben, indem wir Hilfswerke unterstützen. Das ist das, was ich euch heute Morgen weitergeben wollte. Wollen wir noch kurz eine Gebetsgemeinschaft halten? Ich weiß, es ist schon Viertel ab gewesen, ich habe überzogen, aber ich glaube, wir beten noch. Vielleicht, dass einige für verfolgte Christen beten heute Morgen. Der Jesus, ist mir das Anliegen gewesen heute Morgen, dass wir einfach alle versuchen, Wege zu finden, dass wir die verfolgten Brüder und Schwestern nicht vergessen. Und ich bitte dich für jedes von uns, dass es irgendwo sich überlegt, wo hat das Gebet für die Verfolgten Platz? Im Alltag oder in der Woche. Dass wir nicht einfach nur von Jahr zu Jahr den Sonntag von den verfolgten Christen haben und nachher ist es vergessen, sondern dass wir das Jahr durch einfach treu sind. Herr, ich bitte dich, dass du uns da hilfst, dass wir unserem Auftrag auch können gerecht werden. Amen. Sonntag.